Die Presse.
Hallo und herzlich willkommen bei unserer dritten Folge zum Thema Wienwahl. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Und ich werde gleich wieder mit unserem Wien-Politikexperten Martin Stubfahrer tiefer in die Wahl am 27. April eintauchen. Im Detail geht es heute um einzelne Bezirke. Wir nennen sie die Swing States. Die werden am 27. April nämlich in vieler Hinsicht wahlentscheidend sein. Hallo Martin.
Hallo Eva.
Martin, jetzt ist eine Woche seit unserem letzten Gespräch her. Was hat sich denn in dieser vorletzten Wahlkampfwoche getan?
Ja, wenn ich ehrlich bin, wenig bis nichts. Es ist kein weiteres Thema plötzlich aufgepoppt, worüber alle reden. Es geht gemütlich vor sich hin. Jede Partei spült ihr normales Programm ab. Es gibt die Treffen mit diversen Organisationen, Multiplikatoren, wie man es so schön nennt, beispielsweise Ärztekammer, beispielsweise Handelsvertreter. Und natürlich geht es weiter am Straßen, auf der Straße, Straßenwahlkampf, Flyer verteilen, Hände schütteln und sagen, bitte, bitte wählen Sie uns.
Du hast dich in dieser vergangenen, am Sonntag, in der Presse am Sonntag mit unserer Kollegin Julia Wenzel mit 7 Bezirken auseinandergesetzt, wo ihr sagt, die Wahl entscheiden werden, ich nenne sie mal ganz frech, die Wiener Swing States.
Guter Ausdruck.
Und die möchte ich mit dir jetzt im Detail durchgehen. Fangen wir mal quasi im Norden oder nördlicher an, nämlich in Döbling. Döbling ist ja von der Bezirksvertretung her wirklich traditionell schwarz. Ich möchte noch kurz an Adi Tiller erinnern, der 2018 in Pension gegangen ist. Er war einfach 40 Jahre lang Bezirksvorsteher. Das muss ihm tatsächlich jemand nachmachen. Übernommen hat dann Daniel Resch, der auch 2020 sehr eindeutig zum Bezirksvorsteher gewählt worden ist, was by the way nicht heißt, dass der Bezirk bei den Gemeinderatswahlen nicht auch rot sein kann. Also es ist ein Unterschied, ob ein Bezirk quasi wie ein Bezirk bei der Gemeinderats- und dann noch bei der Bezirksvertretungswahl wählt, auch wenn sie am gleichen Tag stattfindet. So, jetzt tritt Daniel Resch wieder an. Das wird trotz allem bei ihm eine Mate Wiesen, wie man so schön sagt, wahrscheinlich sein. Oder warum ist dieser Bezirk so interessant?
Eine gmate Wiesn, das erinnert mich immer an einen Spruch von Michael Häupl, der immer gesagt hat, vorsichtig sein, es sind ja schon Hausherren gestorben. Also gmate Wiesn ist bei dieser Wahl einmal überhaupt nichts, weil es hängt natürlich immer davon ab, wie viele Leute zur Wahl gehen. Und wenn man sagt, oder wenn sich in Döbling breit macht die Meinung, es ist eine gmate Wiesn bei den ÖVPlern, dann gehen sie nicht hin und dann passiert wirklich eine große Überraschung, wie es bei 2015 im zweiten Bezirk war, als die SPÖ, die knapp 40% hatte, Riesenvorsprung auf Platz 2.
In den Umfragen?
Nein, bei der Wahl. Mhm. Die Wahl hat wiederholt werden müssen, wegen diversen rechtlichen Problemen. Und bei der Wahlwiederholung war die SPÖ, obwohl sie einen riesengroßen Vorsprung gehabt hat, plötzlich auf Platz 2. Die Grünen waren auf Platz 1, weil die Wahlstrategie war einfach von FPÖ und Grünen. Die SPÖ hat schon gewonnen, also so wie sie jetzt machen bei Ludwig, die SPÖ hat schon gewonnen und es geht nur um Platz 2. Und das war dann eine böse Überraschung für die SPÖ.
Schauen wir mal, ob es in Döbling dann wieder so sein wird. Was sagt man denn Daniel Resch denn prinzipiell für eine Zukunft auch nach?
Ja, Daniel Resch gilt als große Zukunftshoffnung in der Wiener ÖVP. Und da muss man ehrlich sagen, so viele haben die nicht. Eigentlich gibt es nur 2, selbst wenn einige, die sich für eine große Zukunftshoffnung halten, das jetzt von mir erfahren müssen, tut mir leid, es gibt eigentlich nur 2. Nämlich den Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch, der gehandelt wird für den Fall, dass sich dann der Parteichef Karl Mahrer zurückzieht oder zurückgezogen wird. Und Nico Machetti, der Generalsekretär der Bundes-ÖVP, der auch bei der JVP, der jungen ÖVP, verankert ist. Die beiden werden sich das Match ausmachen, wer dann in Karl Mahrer nachfolgen wird.
Also du gehst ja davon aus, dass einfach Karl Mahrer jetzt noch die Wahl schlägt, aber dann nachher zurücktreten wird. Er ist 70 Jahre alt, die ÖVP wird wahrscheinlich jetzt nicht so viele Prozentpunkte erreichen bei der Wahl oder sagen wir mal so deutlich weniger als wie bei der vergangenen Wien-Wahl. Das heißt, er wird wohl gehen, oder?
Ja, außer die ÖVP kommt auf die Idee, wir präsentieren einen 70-Jährigen, der bald vor Gericht steht wegen Korruption und Untreue, denn als Zukunftshoffnung. Ich glaube, 70 Jahre ist selbst für die Wiener ÖVP als Zukunftshoffnung schon ein bisschen spät.
Aber warum ist Karl Mara dann eigentlich nicht vor dem Wahlkampf zurückgetreten?
Weil es keine Alternative gegeben hat. Und das ist nämlich das Problem in der ÖVP. Wer hätte ihn ersetzen können? Die Antwort ist schlicht und einfach niemand, weil jeder gewusst hat, dass bei der Wien-Wahl die ÖVP de facto halbiert wird. Und wer stellt sich hin, ist ganz kurz ein paar Monate an der Spitze, kassiert die ordentliche Watsche, wie man in Wien sagt, ist beschädigt und kann danach gleich wieder zurücktreten. Also die Watsche lässt man noch in Karl Mara abholen. Niemand lässt sich beschädigen und erst danach wird man sehen, werden sich die betreffenden Personen aus der Deckung wagen.
Mhm. Gut, immerhin macht Karl Mara seinen Wahlkampf mit Engagement, wie wir es vor kurzem auch in der Presse sehen haben können. Bei uns sind ja alle Spitzenkandidaten zu Gast und Karl Mara war auch schon zu Gast. Hast du eine Prognose, wer es werden wird, Daniel Resch oder Nico Machetti?
Momentan würde ich sagen, ist eher der Daniel Resch in der Pole Position. Warum? Weil er ein sozusagen politischer Ziehsohn und ein Vertrauter des mächtigen Wirtschaftskammerpräsidenten von Wien, Walter Ruck, ist. Mit diesem Backup von der Wirtschaftskammer Wien hat man es natürlich relativ leicht. Allerdings gibt es noch diverse Unsicherheiten. Es kommt natürlich darauf an, welches Ergebnis Daniel Resch einfahren wird. Fährt er ein gutes Ergebnis ein, während die ÖVP wienweit eher massive Verluste erleidet, das stärkt ihn natürlich. Wenn er allerdings bei sich im Bezirk massive Verluste einfährt, wird natürlich die Führungsriege der Wiener ÖVP sagen, das soll unsere Zukunftshoffnung sein, dann ist er auch schwer beschädigt. Also momentan würde ich sagen Daniel Resch, aber er muss sich erst bewähren. Das ist die große Bewährungsprobe, ob er das wirklich schafft.
Der zweite spannende Bezirk, den ihr erwähnt habt, allerdings jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge, ist Neubau. Das ist der 7. Bezirk mit dem grünen Bezirksvorsteher Markus Reiter. Der hat sage und schreibe 45% bei der letzten Wien-Wahl eingefahren, bei der Bezirksvertretungswahl. Wird er das halten können?
Das ist die große Frage. An und für sich von der Papierform, es gibt, glaube ich, in ganz Österreich keinen Bezirk, wo das Wahlergebnis der Grünen besser ist. Vielleicht irgendwo in einem kleinen Bezirk, irgendwo weit weg in Vorarlberg oder sonst irgendwo, möglicherweise. Aber Neubau gilt traditionell als grüne, absolut grüne Hochburg. Die Wahlergebnisse sind dort immer für die Grünen fantastisch. Allerdings wird es diesmal auch sehr, sehr schwierig bzw. spannend, denn die Grünen kämpfen noch immer mit dem Malus ihrer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. Da gibt es einige von der grünen Basis, die ziemlich angefressen sind, wie man schön sagt auf Wienerisch, weil die Grünen dort Dinge mittragen mussten, die eigentlich gegen die grüne Linie geht.
Zum Beispiel?
Beispielsweise in diesem ganzen Migrationsbereich. Also man erinnert sich daran, dass beispielsweise unter Sebastian Kurz eine sehr, sehr harte, massive Migrationslinie gefahren worden ist und die Grünen haben das einfach mittragen müssen. Damals hat es geheißen, das Beste aus beiden Welten. Nur die andere Welt, die Welt von Sebastian Kurz, war von den Grünen am Ende der Welt.
Okay, und das heißt, man weiß aus Erfahrung, dass man, wenn man mit einer Bundespartei unzufrieden ist, das sehr wohl auf den Bezirk auswirken kann. Weil ich persönlich denke mal immer wieder, na gut, da unterscheide ich halt.
Normalerweise wird ja oft auch unterschieden, in Wien weniger, weil die Menschen sich denken, ja, wir sind eh in Wien. Wenn jemand in Wien Neubau zur Wahl geht wegen einem und das Wiener Parlament, also das Parlament in Wien, besser gesagt, wählt, ist es für den jetzt nicht so ein Unterschied, dass er dann eine Wien-Wahl macht in seinem Bezirk. Wenn jemand in Vorarlberg bei der Nationalratswahl wählt, weiß er, er wählt das weit entfernte Parlament in Wien. Und Vorarlberg ist dann Vorarlberg. Also viele Menschen vermischen das beides, weil alles in Wien ist.
Weil einfach alles auch so nah ist. Ich Ich persönlich wäre am Wahltag am 27. April Floridsdorf wirklich mit Argusaugen beobachten, weil einfach dort so viel Drama drinnen steckt. Das ist einerseits der Heimatbezirk von Bürgermeister Michael Ludwig, andererseits auch der Bezirk, der massiv wackelt und eventuell von der FPÖ gewonnen werden könnte. Jetzt muss man dazu sagen, Floridsdorf hat vor kurzem schon mit der FPÖ geliebäugelt. Es war nämlich der einzige Bezirk in Wien, der bei der Nationalratswahl mehrheitlich blau abgestimmt hat.
Genau.
Bei der Wienwahl 2015 hat er auch auf Gemeindeebene blau abgestimmt, allerdings nicht beim Bezirksvorsteher. Also es ist jetzt nicht ganz abwegig. So, jetzt weiß man auch, dass die FPÖ, die Wiener FPÖ in Floridsdorf rennt, wie sie kann, also auf Bezirksebene. Die versuchen den Bezirk wirklich zu gewinnen. Was glaubst du, bekommen sie ihn und was heißt das auch für Bürgermeister Michael Ludwig, wenn vor seiner Haustür die Mehrheit blau wählt?
Ja, wenn die Mehrheit im Bürgermeisterbezirk blau wählt, ist das natürlich eine sehr, sehr empfindliche Niederlage für die SPÖ und für den Wiener Bürgermeister. Wenn die nicht einmal schaffen, ihre Homebase, die wichtigsten Bezirk, symbolisch zu halten gegen die FPÖ, ist es natürlich optisch und symbolisch verheerend. Wenn es dazu noch der einzige Bezirk wäre, man weiß es ja nicht, Simmering ist ja auch ein Swing State. Wenn es der einzige Bezirk wäre, wäre das natürlich als Signal für die SPÖ, aus Sicht der SPÖ, verheerend. Das ist dann sehr, sehr schwer zu erklären, dann innerhalb der Partei, warum das so passiert ist. Und da würde der Bürgermeister, glaube ich, ein sehr, sehr ernstes Wort mit diversen Leuten reden, die halt dafür verantwortlich sind. Aber es gibt dort eben ein sehr, sehr großes Potenzial im Bereich des immer Wechsels zwischen FPÖ und SPÖ. Und auch bei den vergangenen Wahlen 2015 war das immer wie ein ehemaliger Grünen-Chef, der jetzt Bundespräsident ist, der hat es damals gesagt, es wird arschknapp.
Aber warum macht die FPÖ in Floridsdorf so viele Meter? Ich meine, man weiß natürlich um das Alkoholthema am Franz Jonas Platz. Das ist jetzt mit der Alkoholverbotszone zumindest kosmetisch soweit eingedämmt. So im ersten Moment fällt mir jetzt gar nicht so ein, warum das die FPÖ dort so gewinnen könnte, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Favoriten, die mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben.
Generell ist die FPÖ in Favoriten ja auch sehr, sehr stark. Allerdings in den Weiten der Peripherie, also bei den sogenannten Flächenbezirken, ist traditionell der Kampf um den Gemeindebau zwischen SPÖ und FPÖ. Die anderen Parteien kamen nur in homöopathischen Dosen vor. Die einzige Ausnahme war damals, als es die FPÖ nach Ibiza sehr zerlegt hat, hatte Sebastian Kurz dort gute Erfolge und die ÖVP. Aber die anderen Parteien, also es gibt de facto nur FPÖ und SPÖ, weil es geht dort sehr stark um völlig andere Themen als in den Innenstädten. In den Innenstädten, wo die Grünen sehr gut reüssieren können, geht es ja beispielsweise um ein gewisses Lebensgefühl, um Urbanität. Das ist draußen bei den Randbezirken eher nicht. Da geht es um das Thema Migration. Und das ist ein zentraler Punkt, den die FPÖ bekanntermaßen bearbeitet. Während man Migration beispielsweise, ich sage mal, im 7. Bezirk sehr positiv sieht und dort sehr weltoffene Menschen sind, soll nicht heißen, dass es jetzt draußen an der Peripherie nicht weltoffene Menschen gibt. Aber die Probleme manifestieren sich an den Randlagen, wo es viele Gemeindebauten gibt, wo sehr, sehr viele Migranten wohnen. Und da gibt's natürlich, das muss man sagen, auch diverse Konfliktfelder. Und die FPÖ beackert diese Konfliktfelder sehr gut. Die SPÖ versucht sich zu wehren, weil dort die typische Arbeiterschaft ist, die Kernwähler. Da geht es auch um SPÖ-Themen wie Miete, Sicherheit bei der FPÖ, Migranten und Teuerung. Also da spielen solche Themen, die die Grünen gern thematisieren oder die ÖVP eigentlich kaum eine Rolle. Da geht es nur den großen Kampf, so wie jetzt China gegen die USA, geht es jetzt FPÖ gegen SPÖ.
Ich bleibe dabei, ich schaue mir diesen Bezirk sehr genau an. Der zweite, der sicherlich eben auch noch spannend ist, du hast ihn vorher schon erwähnt, ist eben Simmering. Auch ein Flächenbezirk, wenn auch an nicht auch Trenter der Donau, wie man so schön sagt. Simmering war schon mal blau, also hatte schon mal einen blauen Bezirksvorsteher. Mittlerweile ist es wieder rot. Wie schaut's da aus?
Ja, Simmering wird sehr, sehr spannend, weil sie waren zwar bei der Nationalratwahl, war die FPÖ nicht vorne, aber es gibt ein, wie wir gesehen haben, ein sehr, sehr starkes FPÖ-affines Wählerpotenzial dort. Es war der einzige Bezirk in Wien, wo jemals ein freiheitlicher Bezirksvorsteher tätig war. Das war ein völliges Debakel damals, als die SPÖ diesen Bezirk verloren hat und gerade an die FPÖ. Und es wird jetzt auch deshalb spannend, weil die Freiheitlichen treten wieder an mit dem damaligen Bezirksvorsteher Paul Stadler. Man muss ihn nicht kennen, aber er ist einer der absoluten Pragmatiker. Der ist jetzt kein FPÖ-Ideologe, er war nie bei einer schlagenden Burschenschaft. Er ist einfach ein, was man früher unter gemütlichem Bezirkskaiser verstanden hat. Er ist rausgegangen, hat mit den Leuten geredet und geschaut, wo man etwas machen kann. Also eine Figur, ein Typ, der in Simmering sehr, sehr gut ankommt. Und das wird man jetzt sehen, ob die Freiheitliche Partei das wieder drehen kann.
Wie schaut es denn in der Donaustadt aus? Der Flächenbezirk mit dem Wiener Bezirksvorsteher Ernst Nevrivi ist ja eine wichtige, wichtige Bastion für die SPÖ. Dort sind viele SPÖ-Wähler oder potenzielle SPÖ-Wähler. Gleichzeitig wird Nevrivi in der Causa Wienwert angeklagt. Und die Kleingartenaffäre in Breitenlee, wo es um Umwidmung von Kleingärten gegangen ist, mit denen auch Nevrivis Grundstück massiv an Wert gewonnen hat, hat auch viele verstimmt. Wird er abgestraft werden?
Die Wählerinnen und die Wähler sind bei manchen Dingen unberechenbar. Also man wird sehen, ein Typ, der so hemdsärmelig ist, wie Ernst Nevrivi, kommt dort in den Weiten gut. Der ist rustikal in seinen Aussagen und rustikal in seinen Handlungen. Daher lässt man ihm sehr, sehr viel durchgehen. Die Frage ist, lässt man auch diese ganzen Causen durchgehen? Wobei die Causa Wienwert, der, könnte man sagen, diese Affäre rund um diese pleitegegangene Immobilienfirma, ob sich Leute und die Wählerinnen und Wähler dort etwas vorstellen können, was da passiert ist, das ist so eine komplexe Causa, das werden viele Leute wahrscheinlich gar nicht verstehen, was da überhaupt los ist, werden ihn möglicherweise deswegen nicht abstrafen. Etwas anderes ist bei einem Kleingarten. Jeder von uns hätte gern einen Kleingarten. Den kriegt man nicht so einfach. Und dort draußen war in einem Kleingartenverein direkt eine SPÖ-Kommune mit sehr, sehr vielen SPÖ-Politikern, die einen Kleingarten hatten, wo andere, weiß Gott wie lange, jahrelang warten. Und dass es dann noch eine Umwidmung gegeben hat, die den Wert der Grundstücke, man muss sagen aller Grundstücke, deutlich erhöht hat. Unter anderem auch das Grundstück des Bezirksvorstehers, hinterlässt natürlich einen etwas schalen Beigeschmack. Also die Optik ist nicht schön. Selbst wenn es rechtlich okay war, mag schon sein, dass das den Gesetzen entspricht, aber die Optik ist sehr, sehr unschön.
Mhm. Aber das heißt, das bleibt wirklich spannend, weil man einfach nicht weiß, wird es die Wähler beeinflussen oder nicht?
Ja, da sieht man dann, wie die Leidensfähigkeit der Donaustädterinnen und Donaustädter ist. Ob sie sagen, jetzt es reicht oder ob sie sagen, ja, sind machen eh alle.
Ein spannender Bezirk ist auch Favoriten. Ich selber habe, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr viel über Favoriten geschrieben und ich glaube, das deckt sich. Es gibt wohl keinen Bezirk, der öfters in den Medien war als Favoriten in den vergangenen Jahren, muss man eigentlich sagen. Messerstechereien, hohe Arbeitslosigkeit, Bandenkriege, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu hart formuliert, aber halt Verwerfungen zwischen syrischen und tschetschenischen Jugendlichen, die sehr gewalttätig wurden. Welche Chance hat die SPÖ da, diesen Bezirk zu halten?
Das ist die nächste knackige Frage, nämlich wie sehr kann die FPÖ Kapital daraus schlagen? Normalerweise würde man sagen, nachdem die FPÖ das Migrationsthema und das Sicherheitsthema sehr, sehr stark spielt, muss die SPÖ dort zittern, wäre die logische Ausgangsbasis. Allerdings muss man auch sagen, dass der Bürgermeister Michael Ludwig seit seinem Amtsantritt sich irgendwie ein bisschen aufführt wie ein Sicherheitsstadtrat. Der hat 2018 als erste Amtshandlung Praterstern, wo es sehr viele Probleme mit Alkoholkranke gegeben hat, mit Kriminalität und so weiter, hat er ein Alkoholverbot verhängt, damit dort die Probleme etwas gedämpft werden. Das hat funktioniert. Er hat dann später auch eine Waffenverbotszone verhängt dort, womit die Polizisten leichter Waffen abnehmen können, Messer. Er hat auch die Videoüberwachung ausgebaut, zum Beispiel eben in Favoriten. Zuerst beim Römerplatz, dann ist sie beim Keplerplatz gekommen. Also man hat den Eindruck, dass der Bürgermeister die Stadt mit Alkoholverbotszonen und Waffenverbotszonen so emsig überzieht, dass man fast gar nicht nachkommt, etwas übertrieben formuliert. Also der Bürgermeister forciert das Sicherheitsthema so stark, dass die Frage ist, kann er da der FPÖ etwas abnehmen? Sagen die Leute in Favoriten, ja, der Bürgermeister hat es erkannt und macht eh was? Oder sagen die Leute, es stört mich und ich wähle deswegen die FPÖ?
Jetzt könnte ich dich natürlich fragen, was sagen die Umfragen, was Bezirke betrifft, aber so einfach ist es, glaube ich, nicht.
Nein, es gibt nur eine wienweite Umfrage, keine Bezirksumfragen, weil man natürlich ein gewisses Sample haben muss. Und wenn ich mir vorstelle, im ersten Bezirk, wo dann 15.000 in etwa Personen wohnen, weiß Gott, deutlich weniger Wahlberechtigte, jetzt findet, wenn man eine Umfrage macht, dann muss man jemanden zum Beispiel mal finden, der KPÖ wählt, damit das richtig eingeordnet wird, oder NEOS. Also von dem her ist es ganz, ganz schwierig. Und wenn man beispielsweise eine Bezirksumfrage macht im 7. Bezirk, werden natürlich sehr, sehr viele sagen, ich wähle Grün, aber man kann das dann nicht einschätzen. Also da braucht man ein deutlich höheres Sample und da ist die Bezirkssample viel zu gering.
Du hast das letzte Mal gesagt, dass Michael Ludwig mit 98%iger Wahrscheinlichkeit wiedergewählt wird. Deine eigene Prognose?
Da war ich noch sehr vorsichtig.
Da warst du noch sehr vorsichtig. Gut, er liegt auch in den wienweiten Umfragen sehr gut. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Daumen mal Pi, die SPÖ bei 40%, die FPÖ bei 20%. Aber könnten genau nicht eben diese Prognosen auch ein riesiger Hemmschuh für ihn sein? Es ist schon wieder arg Mathewiesen.
Genau, das ist das große Problem der SPÖ, nämlich die Mobilisierung. Ich muss nicht nur Leute finden aus Sicht der SPÖ, die sagen, der Bürgermeister ist super. Sie muss auch Leute finden, die dann wirklich ins Wahllokal gehen und dort ihre Stimme abgeben. Wenn man sich anschaut, könnten manche denken, okay, die SPÖ in etwa mit 40% hat in etwa doppelt so viel wie die Zweitplatzierten, nämlich die Freiheitlichen, und viermal so viel wie eigentlich Grüne, NEOS, ÖVP. Schönes Sonntag, gehe ich mit dem Hund spazieren und mache einen Ausflug, Bürgermeister hat eh gewonnen. Aber das ist nämlich das zentrale Problem der SPÖ, also nicht die politischen Gegner, auch nicht wirklich die Freiheitlichen, sondern wie bringe ich meine Sympathisanten, meine Wählerinnen und Wähler direkt ins Wahllokal, dass sie, wenn schönes Wetter ist, dass sie nicht zum Heurigen gehen oder ins Kaffeehaus, sondern ins Wahllokal und dort wirklich stimmen. Und das ist die größte Gefahr für die SPÖ.
Alles klar. Gut, danke Martin.
Danke für die Einladung.
Ja, und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns nächste Woche am Mittwoch wieder. Dann werden wir uns auch mit dem schwierigen Thema Wahlrecht und Staatsbürgerschaft auseinandersetzen. Martin Stulpfarrer und ich freuen uns außerdem über Feedback zu unseren Wien-Wahlfolgen. Schreiben Sie uns doch unter podcast@diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.